Servus, herzlich willkommen und erste Frage an Thomas Gottschalk. Wie fühlt sich das an, mal wieder beim Bayerischen Rundfunk am Mikrofon zu sitzen, da wo alles begonnen hat?
Wir sind ja noch dazu auf Bayern 2 und man sagt ja, dass es Verbrecher immer an die Stätten ihrer frühen Untaten zurückzieht. Ich habe in Bayern 2 tatsächlich angefangen. Da hatte ich meine erste eigene Sendung. Das war eine halbe Stunde, die hieß Disco 2. Man hat mich eingepfercht gehabt zwischen der israelitischen Kultusgemeinde mit Baruch Graubart und dem literarischen Quiz mit Emanuel Birnbaum. Die musste ich immer absagen bzw. ansagen. Und dazwischen habe ich eine halbe Stunde rumgelärmt. Disco 2 hieß das Ganze und war auf Bayern 2.
1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Thomas Gottschalk, hatte keinen Parkplatz beim BR.
Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja, wir duzen uns, weil wir uns kürzlich kennengelernt haben und weil ich glaube, du sowieso alle duzt. Oder gibt's Ausnahmen?
Wenn du heute Möbelhäuser betrittst, wirst du geduzt durch den Lautsprecher am Eingang bereits. Und in der Werbung werden auch alle Menschen geduzt und es duzen sich eigentlich alle. Insofern ist mein Freund Günther Jauch der Einzige, der sich beharrlich siezen lässt. Es gibt drei Menschen, die ihn duzen. Da gehöre ich dazu, das war Franz Beckenbauer und das ist neuerdings auch Barbara Schöneberger, die ihn duzen darf. Normalerweise wird er von allen gesiezt, der Herr Jauch. Ich war früher auch mal der Herr Gottschalk, bin's bei manchen noch, es beginnt schon so eine Art von Ehrwürdigkeitssiezerei. Ich habe es auch nicht geschafft, manche Menschen zu duzen, obwohl sie mir das Du angeboten haben. Bei Hans-Dietrich Genscher beispielsweise, den habe ich immer gesiezt im Dienst, aber habe ihn privat geduzt. Sowas gibt es auch, dass man Menschen aus Ehrfurcht siezt und nicht duzt.
So, wie war das eigentlich mit dem Parkplatz? Du hattest, glaube ich, damals einen Bentley, als du hier gearbeitet hast. Also nicht gleich am Anfang, aber irgendwann dann.
Ich hatte als freier Mitarbeiter keinen Parkplatz, habe mir den immer erschlichen und durch das Mitbringen von Singles. Dann hatte ich einen Dienstparkplatz, weil ich ja teilweise fest angestellt war beim Bayerischen Rundfunk. Da stand ich neben Teddy Parker, der hatte einen Mercedes Cabriolet, so ein Nostalgieauto. Und dann hat mir der Programmdirektor, der Udo Reiter, seinen Platz angeboten, weil mein Bentley da hinten nicht hingepasst hat. Das war ein Riesenteil. Das hat viele geärgert, die dann sozusagen an meinem Auto vorbeimarschiert sind zu ihren hinteren Parkplätzen, die durch drei Garagen durch mussten und dann mein Auto, mein Bentley, der da großkotzig in der Gegend rumstand, am Programmdirektorplatz, hat viele geärgert.
Du hast jetzt vorher beim Betreten dieser Hallen hier gesagt, da kamen ganz offensichtlich Erinnerungen auf. Du hast gesagt, du hast vielleicht sogar noch einen Hausausweis von hier.
Ja, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit Bayern 1 gemacht, da hat man mir einen Hausausweis gegeben. Das wird ja einmal wieder digital erneuert. Ich habe einen im Moment noch gültigen SWR3-Ausweis. Das ist der einzige Parkplatz, den ich kenne, wo man auch beim Rausfahren eine Schranke öffnen muss mit diesem Ausweis, weil die Fluchtgefahr bei öffentlich-rechtlichen Mitarbeitern offensichtlich relativ groß ist.
Und du hast mir auch gerade erzählt, du hast mal deinen Ehering hier liegen lassen im BR, im Klo.
Im BR Cloud keiner habe ich meinen Ehering mal liegen lassen im vierten Stock, habe aber drei Tage später gemerkt, dass ich dann mal beim Pinkeln war wohl und habe den nach drei Tagen auch wiedergefunden. Also habe ich gemerkt, im BR arbeiten nur Menschen, die sich leisten können, Eheringe liegen zu lassen, wenn sie irgendeinen finden am Klo.
Diese Anfänge von dir beim BR in den 70er Jahren, da war alles noch ein bisschen gesetzter, förmlicher. Kannst du uns das mal beispielhaft erklären?
Naja, die Nachrichtensprecher mussten Krawatte tragen, damit das Ganze auch in dem nötigen staatstragenden Ton daherkam.
Also auch im Radio gab es die Radiokrawatte?
Radio, es gab die Radiokrawatte tatsächlich.
Wie klang denn der typische Anfang der Sendung von dir? Zum Beispiel bei Pop nach 8. Gab es da eine typische Begrüßung von
ja,
dir?
Ja, da gab es Pelikan Dance. Ich hab mir immer irgendwelche Bauernregeln einfallen lassen, die dämlich waren, aber ich erinnere mich, weil mir heute Menschen noch diese Bauernregeln immer erzählen. Dann habe ich zur Karnevalszeit wohl mal gesagt, zur Faschingszeit, der Trottel geht zur Fasenacht, der Weise, der hört Pop nach 8. Das habe ich, glaube ich, mal von mir gegeben. Hatte ich natürlich verdrängt, aber irgendjemand hat es mir kürzlich wiedererzählt. Den Spruch hat er sein Leben lang nicht vergessen. Ich auch nicht.
Wie sehen denn heute die Verbindungen zum BR aus? Fritz Egner, dein alter Freund, sendet noch bei Bayern 1?
Ja, der Fritz, der ist auf Bayern 1 abgedriftet. Wir waren ja Influencer zu unserer Zeit, haben damals zwischen, sage ich mal, Rosenheim und Leipzig keine Konkurrenz fürchten müssen. Es war natürlich so, dass ich damals mit Pop nach 8 eine tägliche Sendung gehabt habe, was es ja bisher nicht gegeben hatte. Und ich durfte auch die Musik spielen, die ich wollte. Ich hatte so Werkzeugkisten, da waren Singles drin und da habe ich vor der Sendung mir die rausgesucht, was ich gespielt habe. Und da habe ich dann nach den Sex Pistols habe ich Dolly Parton gefunden. Habe ich gedacht, es wird ein harter Übergang, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Aber ich habe dann natürlich auch eine Brücke geschlagen zwischen Dolly Parton und den Sex Pistols, die ich heute nicht mehr finden würde. Wenn ich beim Bayerischen Rundfunk gewesen bin, war das alles natürlich Nostalgie. Aber wenn ich heute beim SWR 3 sitze, dann sind meine Kollegen manchmal peinlich berührt, weil sie sagen, das war so 70s. Ich habe ja endlich immer noch diesen Druck, den ich mache. Hier ist Deep Purple, Deep Purple. Und weißt du dann, was die spielen?
Wir hören jetzt eine Musik. Ich glaube, gefällt dir Queen, Don't Stop Me Now? Ist das in Ordnung?
Don't Stop Me Now. Genau. Ich habe ja, da erzähle ich nachher die Geschichte von Freddie Mercury, die habe ich schon ein paar Mal erzählt. Auch eine öffentlich-rechtliche Geschichte.
Hören wir gleich, das ist unser Cliffhanger. Hier kommt Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man.
Da juckst mich natürlich, don't stop me now, Queen. Freddie Mercury war das, der gesungen hat.
Thomas Gottschalk hat jetzt schon die Sendung übernommen, 1:1 der Talk ist das. Ja, du wolltest gerade erzählen, was hat es mit Freddie Mercury auf sich?
Ich habe mal ein Queen-Special gemacht. Nicht nur, dass ich der Nachbar von Freddie Mercury im Lehel war, in einer Wohnung, wo dann Fritz Egner übrigens eingezogen ist, eine Dachwohnung. Ich bin ab und zu mit Rollschuhen direkt zum Funk gefahren, wenn ich Abendsendung hatte. Aber zurück zu Freddie Mercury. Mir hat der BR jetzt ja zu verdanken, dass Freddie Mercury diese heiligen Hallen überhaupt betreten hat. Ich hatte Queen mal live zu Gast bei Pop nach 8 und da waren die Technikerinnen immer entsetzt, wenn ich die zum Unplugged spielen animiert habe und die dann die Sprechermikrofone einfach so rübergezerrt haben und da Gitarre gespielt haben. Bei MTV hieß das später Unplugged. Ich habe damit relativ früh angefangen, dass bei mir Musiker wie Queen oder wie Styx beispielsweise Double What You Got To Mr. Roboto gesungen haben. Aber mit Freddie Mercury habe ich und mit Queen habe ich mal ein Special gemacht für die ARD. Die war allerdings vom Südfunk Stuttgart, werde ich nie vergessen. Da saßen wir mal früh am Morgen und Freddie Mercury hatte sich wie immer verspätet, weil er einen Tee gehabt hat. Und der Tonmensch vom Süddeutschen Rundfunk hieß es damals, glaube ich.
Süddeutscher Rundfunk.
Es gab ja, jetzt hat sich inzwischen alles geändert. Es gab den SWR und es gab den SR, das war der Süddeutsche Rundfunk. Da hatte ich einen Tonmann, der dann irgendwann, als Freddie Mercury 10 Minuten sich verspätet hatte, gesagt hat, wie immer die Idioten, man soll es gar nicht machen, man soll daheim bleiben und Vogelhäusle bauen. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wir warten auf Freddie Mercury. Der ist halt nicht öffentlich-rechtlicher Mitarbeiter und ist pünktlich da. Der kommt halt ein bisschen später, aber er ist immerhin Freddie Mercury. Und der Tonmann, der gesagt hat, man soll Vogelhäusle bauen, der ist wahrscheinlich jetzt in Rente und kriegt eine dicke ARD-Rente. Freddie Mercury ist tot, hat sich wahrscheinlich durch sein ausschweifendes Leben das bisschen selber zuzuschreiben. Aber
eben nicht kausal bedingt durch den Mitarbeiter.
Nicht durch den Mitarbeiter bedingt, nein, das hat er gar nicht mitbekommen. Ich habe ihn natürlich freundlich begrüßt. Der Mitarbeiter hat dann nach 10 Minuten gesagt, wir müssen noch mal anfangen, wir haben eine Spratzer. Da habe ich gedacht, bleib mir vom Leibe, Freddy, ich kann ja nicht sagen, wir haben eine Spratzer. Ich weiß gar nicht, was Spratzer auf Englisch heißt. We have a technical problem wahrscheinlich. Wir müssen noch einmal anfangen, wir haben eine Spratzer. Der hat dann immer seinen Dings, da hat seine Kopfhörer aufgehabt und seinen Ton da geregelt in seinem Bauchladen. Da habe ich gedacht, hast du wohl eine Meise. Erst will er Vogelhäuschen bauen, dann will er nochmal anfangen. Wir sind froh, dass Freddie Mercury überhaupt was von sich gibt.
Also eine von sicher vielen Begegnungen, die du über die Jahre hattest. Jetzt bist du im Moment ganz viel unterwegs für dein Buch, bist also durch Deutschland unterwegs gewesen. Ich würde gerne mal wissen, was waren das denn eigentlich für Wochen jetzt für dich, die hinter dir liegen?
Für mich waren es relativ normale Wochen. Meine Frau Carina hat immer sich beschwert, dass ich immer alles zusammenpacke. Ich sage, das kriegen wir schon hin. Für die ist natürlich so ein Auftritt wie beim BR tagesfüllend. Ich sage, ich könnte heute Nachmittag dann noch dem das Gleiche bei Antenne Bayern erzählen und weiß der Teufel wo.
Und am Ende des Tages noch ein Vogelhäuschen bauen.
Und Vogelhäusle bauen. Man soll es gar nicht machen, man soll Vogelhäusle bauen. Ja, das werde ich nie vergessen. Auf jeden Fall war ich immer gewohnt, weil ich mich ja nie vorbereite, im Gegensatz zu dir. Du hast hier ein paar Blätter liegen, wo sicher von mir Dinge drinstehen, die ich nie gehört habe. Nichtsdestotrotz habe ich alles ziemlich immer hingerotzt mein ganzes Leben lang und das war natürlich auch mein Vorteil, dass ich immer mit einer gewissen Unvorbereitetheit alles angegangen bin. Auch das Buch habe ich ja sozusagen aus dem Ärmel geschrieben, habe aber jetzt mit den Reaktionen zu kämpfen, die es früher in der Form nicht so gegeben hätte.
Das ist ja letztendlich auch was du in diesem Buch beschreibst und auch beklagst. Ungefiltert heißt das Buch. Erzähl mal vielleicht, wie überhaupt die Idee aufkam. Du hast ja schon 2 Bücher geschrieben, autobiografische Bücher, und das hier hat ja jetzt nochmal eine andere Wendung.
Mir hat der Mensch, mit dem ich das Hörbuch aufgenommen habe, der ist ein Doktor übrigens, ein Doktor der Philosophie wahrscheinlich, Dr. Phil, der hat mir gesagt, es ist ja dein philosophischstes Buch. Ich wollte ja nie philosophieren, aber ich habe in meinen letzten Wetten das gesagt, man kann heute im Fernsehen auch nicht mehr so reden wie zu Hause. Ich habe nie gesagt, was mir heute teilweise unterstellt wird. Man kann nicht mehr sagen, was man denkt. Man kann immer noch sagen, was man denkt, aber halt nur einmal. Und wenn du falsch denkst, dann bist du weg vom Fenster, weil irgendwelche Menschen sich dann auf den Schlips getreten fühlen. Früher habe ich gewusst, wen ich beleidige. Heute ist derjenige, der sich entschieden hat, beleidigt zu werden, derjenige, der maßgeblich dein Ende herbeiholen kann, indem er einfach sagt, das lasse ich mir nicht bieten, der hat mich beleidigt, ich fühle mich beleidigt. Es ist eben so, dass man heute einfach diese Angst vor der Angst des Vorgesetzten, von der wir in den 70er, 60er Jahren mal geredet hatten, mit sich herumträgt und einfach weiß, dass man sich Ärger macht und dass man nicht unwidersprochen bleibt. Ich hatte ja das große Glück, dass ich allen möglichen Scheiß erzählt habe in meiner Radiosendung, aber immer damit durchgekommen bin. Ich war es ja nur. Ich dürfte doch gar nicht ernst nehmen. Ich bin Entertainer, ich bin Quatschkopf und ich bin Hausclown des Bayerischen Rundfunks damals. Und das habe ich dann immer für mich in Anspruch genommen bei allen Anschüssen, die ich gekriegt habe. Und die habe ich wahrlich zuhauf gekriegt. Also ich war oft beim Programmdirektor und musste mir Strafpredigten anhören über meine Untaten. Habe auch immer zugegeben, ja, das war so, aber es war nicht so gemeint. Das ging damals noch. Heute entscheidest du nicht mehr, mehr selber, was gemeint war und was nicht gemeint war, sondern andere entscheiden über dich.
Du machst dir ja in dem Buch auch Gedanken über die, in, wenn man so will, heutige Generation. Also du hast sogar einen Generationenforscher und Psychologen mit hinzugezogen. In einem Teil des Buches gibt es also ein langes Interview, wo du auch dir sozusagen Gedanken machst, ihr euch Gedanken macht über die heutige, in Anführungszeichen, Jugend. Erzähl mal, was du dir dabei gedacht hast. Ist also, ja ein gewisser Bruch auch in dem Buch.
Ja, es ist so, dass ich natürlich immer relativ spontan arbeite. Ich habe mich einfach an den Laptop gesetzt und habe mir das runtergeschrieben, was mir durch den Kopf ging. Das ist alles nicht sehr akademisch, alles nicht sehr wissenschaftlich. Das ist im Grunde sehr privat gefärbt durch eigene Erfahrungen und durch eigene Meinung. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme jemanden, der Sine Ira als Studio diese ganzen Geschichten erlebt hat und der danach geforscht hat. Und dieser Rüdiger Maas ist eben einer, der heute sich mit Gruppen beschäftigt, die mir nie eingefallen werden. Und wenn ich sage, früher war alles besser, was ich nie gesagt habe, ich sage, früher war es einfacher, es war einfach strukturierter und ich treffe wahnsinnig viele Leute, auch junge Leute, die sagen, Gottschalk, lass dir bloß nichts vorschreiben, mach weiter so. Also wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass ich recht habe, würde ich ja meine Klappe halten.
Von all der Kritik, die du jetzt abbekommen hast, es gab ja wirklich ein großes Rauschen im Netz, aber auch in den Zeitungen und Zeitschriften. Was von dieser Kritik hat dich sozusagen vielleicht auch ein bisschen stutzig gemacht? Oder an welcher Stelle hast du auch dazugelernt in den letzten Wochen?
Ach, ich habe dazugelernt, dass es doch besser ist, die Klappe zu halten, als zu sagen, was man denkt. Und das ist keine gute Erfahrung, muss ich sagen. Auch politisch, man wird einfach in eine Ecke gedrängt, in die man nicht will und in die man nicht gehört. Entweder in die rechte Ecke, wo es bis zum Nazi nicht sehr weit ist, oder eben in die Ecke des alten weißen Mannes, der es nicht besser weiß. Ich habe es auch nicht anders gelernt, muss ich zugeben. Aber ich habe das, was mir heute als Unsinn unterstellt wird, damals als Freiheit betrachtet, Dinge zu sagen, die mir vielleicht durch den Kopf gehen. Und ich sage es ja immer nur als Beginn einer Diskussion. Ich habe keine vorgefertigte Meinung, auch in meinem fortgeschrittenen Alter noch nicht, sondern ich sage nur, ich denke so und jeder hat das Recht, anders zu denken. Man kann mit mir diskutieren und ich bin auch bereit, mit der jungen Generation in jede Art von Diskurs zu treten. Wenn du mich fragst, was das Ergebnis meiner Erfahrung ist, ich bin konservativer geworden im Laufe meines Lebens, weil du einsiehst, dass nicht alles deswegen schon schlecht ist, weil es ältere Menschen sagen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Thomas Gottschalk kann den Mund nicht halten.
Ja, wir reisen jetzt ins Frühjahr, ins Jahr 1950 in den Mai. Da wurde Thomas Gottschalk in Bamberg geboren. Warum eigentlich nicht in deiner Heimatstadt Kulmbach?
Das frage ich mich heute auch. Die Bamberger nehmen sich daraus gewisse Rechte heraus, die ihnen eigentlich nicht zustehen. Inzwischen ist auch die Klinik, in der ich geboren wurde, eine Behörde geworden. Ich weiß gar nicht, eine Versicherung ist da, glaube ich, drin. Aber damals war es die Frauenklinik Professor Lüttke, weiß ich noch. Und mein Vater hat Wert darauf gelegt, bei der Geburt dabei zu sein, was in Kulmbach nicht möglich war, offensichtlich.
Dann war vielleicht das der Grund. Mhm. Was hast du heute für ein Verhältnis zu Kulmbach? Bist Ehrenbürger?
Also ich bin in Kulmbach immer noch gerne. Ich habe demnächst eine Lesung in Kulmbach, weil ich natürlich in Richtung Osten unterwegs bin. Kulmbach war ja damals Zonenrandgebiet, gerade so beginnendes Zonenrandgebiet. Hof und Kronach waren näher am Eisernen Vorhang dran und man war gewohnt, dass man bei Sonntagsausflügen immer so an diesem komischen Stacheldrahtzaun entlang gelaufen ist und sich diese Hunde angeschaut hat, die da immer patrouillieren mussten. Das war für uns Kinder war das eine spannende Angelegenheit. Wir haben uns ja politisch keine Gedanken gemacht. Es gibt in Kulmbach auch die Berliner Brücke. Da stand immer Deutschland unteilbar. Die hat man immer gesehen, wenn man zum Schwimmbad gefahren ist, die Berliner Brücke. Das war ein Denkmal für die Brüder und Schwestern im Osten. Ich habe deswegen diesen feststehenden Ausdruck, weil mein Vater immer Kerzen in die Fenster gestellt hat an Heiligabend. Für die Brüder und Schwestern im Osten war das immer. Mhm. Hat nichts gebracht. Ich habe ja in meinem kleinen Transistorradio noch Jugendstudio DT64 gehört. Also ich war der Einzige, der Ostradio gehört hat. Das war, weil ich das dort reingekriegt habe. Es war haarscharf neben RTL. 90265, ich war RTL Person Number 90265, eine Schande. Ich weiß nicht mehr den Todestag meiner Mutter, aber ich weiß immer noch meine Nummer, dass ich RTL Person Number 7259 war.
Also es gab so Mitgliedsausweise für Radio Luxemburg.
Ja, das waren so kleine Pappdeckel-Dinger. Ich war der glücklichste Mensch der Welt, als dieses Ding irgendwann bei mir in der Post ankam. Das war so ein billiges Pappdeckel-Ding, das war mein Radioausweis.
Deine Eltern kamen nach dem Krieg nach Kulmbach, der Vater Niederschlesier, die Mutter Oberschlesierin. Wurde zu Hause auch irgendwie Schlesisch gesprochen? Gab es so Worte, Wörter? So?
Die Potschen und die Ritsche war natürlich bei uns immer vertreten. Die Nudelkulle, das war so eine, die Nudelkulle, das ist das, was man, wo man die Nudeln damit ausrollt. Das waren schon ein paar schlesische Ausdrücke. Zu Weihnachten gab es immer die Mobabe, das ist so eine Art von klebrigem Mohngebäck, was man da immer essen musste. Wir haben es nicht besonders gemocht, aber es hat einfach zur Tradition dazu gehört.
Wie würdest du uns denn so die ersten 10, 12 Jahre deines Lebens beschreiben? Was gibt es da so ein Motto, dass man dem...
Naja, ich hatte eine große Klappe, musste mit dem Hund spazieren gehen, mich um meine kleine Schwester kümmern, die 10 Jahre jünger war als ich. Da war ich mit Hund und Kinderwagen immer unterwegs am Galgenberg, wo wir gewohnt haben. Und ich war ein guter Junge, haben sie mir, das ist ein guter Junge, weil ich mit der kleinen Schwester und mit dem Hund unterwegs war. Ich habe allerdings meine Schwester, was sie heute noch nicht weiß, beziehungsweise als ich ihr neulich erzählt habe, hat sie sich furchtbar aufgeregt. Wir haben die auf Eisschollen gesetzt und im Roten Main fahren lassen. Mein Bruder hat sie 100 Meter weiter wieder runtergenommen. Das Kind hätte ja zwischendurch ins Wasser fallen können. Und da wurden wir schwer gerügt.
Du warst schon als Kind eifriger Ministrant. Wie kam das?
Ach na, das war für mich eine Möglichkeit, mich zu verkleiden. Diese Ministrantenröckchen haben mir gut gefallen. Und das Weihrauchfässchen war auch eine interessante Nummer, dass dieses rauchende Handtäschchen, das man da rumgeschleppt hat. Dieses Byzantinische, mich hat an der Kirche ja mehr dieses Mystische interessiert, als im Grunde das Aufklärerische. Wenn ich da vor das Publikum getreten bin, habe ich mich schon ein bisschen als Moderator gefühlt und habe immer in die Masse geguckt, anstatt ins Gebetbuch, wo ich das hätte lesen sollen. Das war der Schott damals. Das war so ein katholisches Gebetbuch. Ich habe immer auf der Empore nach Frau Strübbe gesucht. Das Fräulein Strübbe war damals die Tochter vom Tierarzt. Der hat mir gut gefallen. Die war immer in der Abendmesse. Das war meine größte Chance, sie auf der Empore zu sehen. Also es war nicht die reine Frömmigkeit, die mich zum Ministranten und Vorbeter hat werden lassen.
Es gab einen Tag, der einen großen Einschnitt darstellt, nehme ich an. Dein Vater ist nämlich relativ früh gestorben. Wie alt warst du?
Ich war damals 14, glaube ich, 64 war das. Da war er erst 64, also weit jünger als ich heute bin. Und das war in der Tat ein Einschnitt, der mich aber in meiner überbordenden Fröhlichkeit nicht sehr zurückgeworfen hat. Im Gegenteil, ich habe dann natürlich es schaffen müssen, alleine groß zu werden. Und meine Mutter hat uns sehr gefordert. Christoph und Raffaela waren die anderen beiden. Und ich war der Älteste. Ich musste dann immer die Strom ablesen. Wir hatten die Nutznieß von irgendeinem Haus. Und diese Stromableserei, da habe ich immer Fantasiedaten erfunden, weil ich mich in den Keller nicht getraut habe, in dem ich die hätte ablesen können.
Warum hast du nicht reingetraut?
Weil ich Angst gehabt habe im dunklen Keller. Und ich habe immer, mein Horror sind Mäuse und Ratten. Und ich habe immer befürchtet, dass in diesem Keller eventuell irgendwelche Kriechtiere unterwegs sind, die mir nicht wohlwollen.
Wie ist die Musik in dein Leben getreten?
Ich war immer ein großer Radiofreak und habe damals im Kulmbach, im oberfränkischen Kulmbach mehr RIAS als Bayerischen Rundfunk gehört, muss ich sagen. Und die große Klappe und dieses Schnoddrige hat den Berlinern besser gestanden, hat besser zur Musik gepasst als dieses behäbische Bayerisch, das ich aus München her kannte. Und im Bayerischen Rundfunk war noch immer so Weltverbesserer unterwegs. Ich werde nie vergessen, wie ein, ich glaube, das war der Raul Hoffmann, der hat damals Club 16 gemacht, der hat sich dann bitter beklagt über den mulmigen Schwellorgelklang von Pink Floyd. Habe ich gedacht, du Depp, Pink Floyd ist eine Weltgruppe und da muss einer aus München kommen, der sich über den mulmigen Schwellorgelklang beschwert. Ich habe gedacht, mein Gott, warum spielt ihr nicht die Hits, die aktuellen Hits, die man im Beatclub sieht? Und das haben sie nicht getan. Sie waren immer missionarisch unterwegs im Bayerischen Rundfunk.
Es gab beim RIAS einen Moderator, der dir offensichtlich gut gefallen hat, der hieß Gregor Rotschalk.
Ja, den Gregor Rotschalk habe ich sehr verehrt. Es gab noch Nero Brandenburg. Und als ich in Berlin Klassenausflug gemacht habe, die anderen sind irgendwo hinmarschiert, ich weiß nicht mehr wohin, aber ich bin mit meiner Freundin Dagmar Kirgis auf den Berliner Platz gegangen. Da war der RIAS Berlin. RIAS, das war der Rundfunk im amerikanischen Sektor, hieß das damals. Ich habe dem Pförtner erzählt, ich bin der Thomas Gottschalk, habe das R so ein bisschen verwischt, hat er gedacht, ich bin der Bruder von Gregor Rotschalk. Der sitzt im 5. Stock, hat er mich dann hochgeschickt und dann habe ich meine ersten Worte im Rundfunk gesprochen. Und der coole Gregor Rotschalk hat gesagt, da sind zwei Typen aus Kulmbach, aus dem höheren Gebiet des RIAS Berlin, die machen hier Urlaub und haben hier einen Ferientag verbracht und hat uns gleich in die Sendung geholt. Da habe ich zum ersten Mal irgendwas erzählt im Rundfunk. Ich erinnere mich noch heute an diesen Tag. Also das sind Dinge, die man nicht vergisst.
Rotschalk meets Gottschalk.
Das war so, ja. Das hat auch zum Thema gemacht, glaube ich, dann.
Du hast dich ja schon früh auch für Mode interessiert. wie wir ja über all die Jahre in Wetten, das sehen konnten. Und das fing aber auch schon in dieser Zeit an, auch, glaube ich, mit einem London-Besuch.
Das war eher der Not gehorchend, weil ich natürlich immer Stoffe gekriegt habe, die irgendwelche wohlmeinenden Menschen meinem Onkel Hans spendiert hatten, der damals allerdings als Kaplan immer nur graue Stoffe bekommen hat. Ich habe mir so eine Art James-Bond-Anzug aus diesem grauen Stoff nähen lassen, mit genügend Platz unter dem linken Arm, damit der Schulterhalfter reingepasst hat, den ich mir bei IMEX GmbH bestellt hatte.
Du hast wirklich einen Schulterhalfter getragen?
Ja, ja, ich habe unter meinem Anzug einen Schulterhalfter getragen mit so einer erbsenschießenden Pistole, die relativ echt aussah. Und da konnte man oben Erbsen einfüllen, hat man mit so einer Feder die Erbsen immer abgeschossen. Und ich habe dann mit Erbsen andere Menschen beballert. Ich wollte ja Geheimagent werden.
Und erzähl noch von deinem London-Besuch.
Da war ich auf der Carnaby Street, das muss 67 gewesen sein, das war The Summer of Love, da war Nummer 1 San Francisco, Nummer 2 war All You Need Is Love, da war ja ein Pfund, waren 11 Mark, das war unglaublich, mein Budget ist da relativ zügig geschmolzen und ich hatte mir einen Schnurrbart gekauft, da waren gerade diese Beatles Sgt. Pepper Bärte waren gerade aktuell.
Also ein Anklebebart?
Ein Anklebebart habe ich mir gekauft, da musste die Schlange stehen, in irgendeinem Laden auf der Carnaby Street habe ich mir diesen Schnurrbart gekauft und dann haben sie mir den aufgeklebt. Mit 17 hatte ich natürlich noch kaum Bartwuchs und dieser Bart sah schon sehr als Fremdkörper aus. Ich habe dann in jeden Rückspiegel bei jedem Auto geschaut und habe mir den Bart irgendwann wieder abgemacht, habe dann aber so eine Klebefolie noch auf der Oberlippe gehabt, die auch sah wie ein Bart. Die sah aber echt aus als der Bart an sich. Und den Bart habe ich in irgendeinem Physikbuch später abgegeben. Da habe ich ihn dann getrocknet und versteckt gehabt. Dann habe ich das Buch abgegeben zum Jahresende, habe den Bart nie mehr wieder gefunden.
Der ist bestimmt eine ganze Menge wert inzwischen.
Ja,
es heißt, es gab den großen Milchbetrug von dir in England.
Ja, das war am London Victoria Station konnte man Milch für 20 Cent oder sowas kaufen. Und die 2 Pfennigstücke haben auch in diesen Automaten gepasst.
Die deutschen?
Die deutschen 2 Pfennigstücke, ja klar, die es damals noch gab. Und dann sind wir extra auf Victoria Station unterwegs gewesen, um Milch zu trinken. Ich würde heute freiwillig keine Milch mehr trinken, auch für 2 Pfennig nicht. Aber damals hat es so viel Spaß gemacht. Wir haben damals tatsächlich mit den 2 Pfennigstücken immer diesen Milchautomaten leer geplündert. Das waren so dreieckige Tüten, die Tetraedertüten, hat mal unser Mathelehrer immer gesagt. Die Milchtüten oder die Sunkestüten von Tetraeder. So eine Art Pyramide war das. Konnte man oben einen Strohhalm reinstechen. Allein um Geld zu sparen, haben wir uns von Milch nur ernährt.
Hier ist Bayern 2 mit Achim Bogdan, 1:1 der Talk. Und bei mir zu Gast ist heute Thomas Gottschalk, dessen Moderatorenkarriere bekanntlich hier im BR begonnen hat. Jetzt hast du gerade schon während der Musik gesagt, es gibt noch eine George Harrison-Geschichte.
Wobei man sagen muss, dass man die Beatles, das ist ja fast ein halbes Jahrhundert alt, dieser Song. Man kann ihn noch gut hören.
Auf jeden Fall.
Ich bin mit den Beatles ja groß geworden, habe Paul McCartney des Öfteren bei mir in Wetten, Gast zu Gast gehabt. Aber George Harrison hat mich besonders beeindruckt. Ich werde nie vergessen, ich war mal, als ich dann dauernd zwischen London und L.A. hin und her geflogen bin, in einer Lounge und da saß George Harrison. Das ist der doch, da hatte er die Haare wie so eine ältere Putzfrau so hochgekämmt, hatte schon damals diesen komischen Bürzel, den heute alle auf dem Kopf haben. Und ich habe mir gedacht, im Flugzeug werde ich ihm dann eine Botschaft zukommen lassen. You were the soundtrack of my life. Also Beatles, ich war ein großer Beatles-Verehrer. Und dann kam er auf mich zu, hat gesagt, how is Dicker? Habe ich gedacht, Dicker. Das war der Late-Night-Hund, den ich damals bei RTL gehabt habe. Und hat mir George Harrison erzählt, dass er auf seinem Castle irgendwo in England oder Schottland saß und Late Night immer sich angeguckt hat. I love that show, hat er gesagt. Habe ich mir gedacht, mein Gott, ich habe mich von jedem Volontär der Passauer Nachrichten zur Sau machen lassen, weil ihm Late Night nicht gefallen hat und weil meine Stand-Ups nicht so waren wie die von Letterman. Aber George Harrison hat mir damals zugeschaut. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich selbstbewusster gewesen. George Harrison war ja der bescheidene Beatle, der dann All Things Must Pass, ein Zitat, das mir auch heute sehr, sehr nahe geht. Alles erledigt sich irgendwann, auch Leute wie ich erledigen sich. Und alles, was ich getan habe, war ja im Grunde ein Windhauch, der verweht. Ich habe ja keine großen Erfindungen gemacht. Ich habe keine großen Zeichen gesetzt, habe keine großen literarischen Werke abgeliefert. Ich habe im Grunde nur Radio und Fernsehen gemacht und das braucht irgendwann kein Mensch mehr.
Understatement.
Nein, das ist so, das, da mache ich mir nichts vor. All things must pass. Wenn George Harrison schon vergessen ist und viele wissen ja gar nicht mehr, wenn ich heute sage, wie hieß der Schlagzeuger der Beatles, gucken mich 14-Jährige verstört an und wissen gar nicht, dass es die Beatles gab. Und das ist auch ein Teil meiner Geschichte, dass ich natürlich, wenn ich heute noch Wetten, das machen würde, gar nicht wüsste, wen ich auf meine Bank setzen würde, weil man mir die Leute erst erklären müsste. Vincent Weiss, habe ich gesehen, ist jetzt in der Olympiahalle. Mein Gott, da habe ich Freddie Mercury und ZZ Top noch gesehen. gesehen. Also, das sind alles andere Figuren, die die Olympiahalle teilweise voll kriegen, teilweise kriegen sie nicht voll, teilweise sagen sie ihre Tourneen dann rechtzeitig wieder ab. Aber ich habe noch richtige Rockgruppen gesehen, als ich bei Paul McCartney war, in einem Konzert in Las Vegas, habe ich meine beiden Söhne mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich tue ihnen was Gutes. Die kannten nur diesen einen Song von den Wings, der mal als James-Bond-Titelmusik, Live and Let Die war das, glaube ich, Live and Let Die.
Aber kann sie nicht irgendwie, zieht den Bayern die Lederhosen aus, Yellow Submarine?
Nein.
Bayern die Lederhosen aus.
Das wusste ich gar nicht, dass es diese Übersetzung gibt.
Doch, das ist die offizielle deutsche Übersetzung.
Ach was.
Also, das heißt, wir waren ja in Kulmbach stehen geblieben. Du hast das Radio geliebt, du hast die Musik geliebt, hast uns ja gerade erklärt. Aber wie bist du zum BR gekommen? Als jemand, der zweimal in der Schule durchgefallen ist.
Ich habe mich im Wesentlichen dem BR aufgedrängt. Es war damals ja so, dass man in der Post noch die Telefonbücher von ganz Deutschland hängen hatte in der Bundespost. Und da bin ich hin, habe mir immer die Nummer von Rüdiger Stolze rausgesucht, der war damals Chef des Jugendfunks. Rüdiger Stolze wahrscheinlich in Rente, wenn er noch lebt. Und der Rüdiger Stolze, den habe ich dann mal angerufen, habe ich gesagt, ich zu irgendeiner Zeit, wo ich gedacht habe, es müsste zu Hause sein, weil er nicht im Radio war. Und da habe ich gesagt, dass ich in München studieren werde demnächst und habe mich beim Bayerischen Rundfunk schon mal vorangemeldet. Hat er gesagt, ich soll mich melden beim BR, wenn ich mal da bin. Und habe dann zu Hause erzählt, ich muss in München studieren unbedingt, weil der Bayerische Rundfunk mir eine Heimat geben wird, von der noch keine Rede war. Und dann gab es einen Discjockey-Wettbewerb in Nürnberg, war der. Das war damals die Technikerschule. Da kam Georg Kostja und der alte Ado Schlier kamen da einmarschiert. Waren für mich natürlich auch Figuren, die ich vom Radio her kannte, haben da eine Auswahl gemacht. Und ich habe damals gespielt A Man Called Horse von Buffy St. Marie. Aber ich habe immer das gemacht, von dem ich geglaubt habe, es kommt gut an. Und nicht das, was mich wirklich interessiert hat. Ich habe dann bei den ersten Sitzungen des Jugendfunks immer erlebt, wie ich dann zur Münchner Modewoche wollte, weil ich mich mehr für den Schnitt irgendwelcher neuen Jeans interessiert habe. Aber ich habe dann andere Beiträge gemacht über die Selbstmordrate bei der Bundeswehr. Dann wurden bei Siemens die Lehrlinge ausgebeutet. Da habe ich dann natürlich mehr Erfolg gehabt mit solchen Beiträgen, als wenn ich zur Modewoche wollte. Da haben sie sich dann so über den Kopf, ach der Gottschalk will zur Modewoche, ist ja niedlich, ist ja recht nett.
Das heißt, du hast am Anfang auch sozialkritische Beiträge gemacht?
Ich habe sie gemacht, weil sie einzigen Beiträge waren, die angenommen wurden.
So, und dann durftest du ja irgendwann tatsächlich regelmäßig ans Mikrofon, aber es waren tatsächlich noch andere Zeiten. Du musstest Segelflugwetterberichte durchsagen, die Pegelstände in Schwabelweiß
und
Auflasszeiten für Brieftauben.
Das war damals mein Arbeitsgebiet. Ich habe mich auch nicht getraut, mich dagegen aufzulehnen. Ich habe zwar immer gesagt, mein Gott, wer braucht denn die Wasserstände von Main, Pegel und Donau? Aber man hat mir klar gemacht, dass die ganz wichtig sind für den Fortbestand meines Radiosenders. Also habe ich sie durchgegeben.
Diese Anfänge, ich meine, ich stelle mir so vor, das war ja aus Kulmbach, aus der damaligen Zeit, war das ja, schien es ja zunächst mal ein bisschen unerreichbar. Und auf einmal warst du wirklich hier im BR gesessen. Was hat das in dir ausgelöst?
Man hatte natürlich so Allmachtsfantasien. Erstens konnte man die Musik spielen, die man spielen wollte. Es gab nicht so eine vom Computer hergestellte Playlist, sondern ich habe eben aus meinen vorher bereits erwähnten Plattenkisten die Platten rausgezogen, von denen ich geglaubt hatte, die müsste man da spielen. Und ich habe halt öfters Hits gespielt als irgendwelche Titel von irgendwelchen B-Seiten, irgendwelche LPs. Und das war natürlich dieses Gefühl, man konnte machen, was man wollte, man konnte erzählen, was man wollte. Ich habe auch damit angefangen, mich bei den Leuten anzubiedern, indem ich sozusagen die ersten Reality-Shows gemacht habe. Ich habe dann den Olaf aus der 11B mit der Beate aus der 5A verschachert, habe dann vorgetragen, was da für Liebesbriefe gekommen waren und bin immer mit meiner Hörerpost durchs Haus marschiert, um zu zeigen, dass man im Radio auch Erfolg haben kann. Das war ja nicht das Übliche. Die haben nie nicht die Musik gespielt, um damit Erfolg zu haben, sondern haben gespielt die Musik, von der sie geglaubt haben, dass die Leute sie hören sollten.
Das heißt, du hast auch gemerkt, dass du was auslöst in den Leuten. Es kam viel Post.
Es kam sehr viel Post und ich habe eine Teenie-Sprechstunde gemacht. Mein Büropartner war mir ganz entsetzt, als da plötzlich irgendwelche Kinder auf dem Gang standen, 13-jährige Mädchen, die sich bei mir zur Teenie-Sprechstunde angemeldet hatten. Und es war oft so, dass ich nach Pop nach 8 rausgekommen bin unten und da standen eine Menge Hörer vor der Tür, die dann angekommen waren. Diese Allmachtsfantasien haben sich ja weiterentwickelt. Als ich dann die Radioshow gemacht habe, ich war der Erste, der es gewagt hat, eine Radiosendung Show zu nennen, habe ich gesagt, ich muss zum Flughafen, der war damals noch in Riem, da ist man die Prinzregentenstraße entlang gefahren. Da habe ich gesagt, wenn irgendjemand winken möchte, soll er das gerne tun. Da standen immer ein paar, die gewinkt haben, die die Radiosendung gehört haben. Ich konnte davon ausgehen, dass ich mit dem Radio noch was erreicht habe. Das sind ja auch die Dinge, die vorbei sind. Heute ist es so, ich habe damals bei Wetten, dass eben gesagt, ich möchte am Ende der Sendung 100 Paare in Abendkleid und in Frack vor der Wiener Oper stehen haben, die alle Walzer tanzen. Das hat man damals noch hinbekommen. Heute sagen die, ja, wir haben Hilfe per Netz und wir haben irgendwelche Stadtsender mit einbezogen, die uns dann gleichzeitig die Sachen durchsagen. Damals war die Kraft, die man im Radio und im Fernsehen hatte, noch eine ganz andere als heute.
Du bist aber auch schon relativ früh angeeckt. Es gab auch mal einen Streit mit dem späteren Papst, mit Kardinal Ratzinger. Was ist passiert?
Der Ratzinger war ja damals Kardinal in München und war damals auch weisungsbefugt, was den BR betrifft. Das hat mich ja immer so geärgert, dass die alle gekuscht haben, ob es der Strauß war oder ob es Ratzinger war. Wenn irgendein Brief mit Kardinalssiegel kam oder mit dem bayerischen Amtssiegel, dann haben die alle stramm gestanden, die Josef Ottmar Zöllers dieser Welt. Und das war der Chef von Bayern 3. Und der Ratzinger hat sich damals beschwert beim Programmdirektor, weil ich mir erlaubt hatte, in einer Verkehrssendung die von Rheinlandsprozessionen umzuleiten. Ich habe die auf die Autobahn nach Nürnberg habe ich die schicken wollen und habe dann vor Weihrauchnebel gewarnt. Und da hat dann der Ratzinger geschrieben, so geht es nicht. Und damals haben die ja noch Einfluss gehabt auf das Programm des Bayerischen Rundfunks, sowohl Kardinäle als auch Staatssekretäre.
Du hättest ja eigentlich beim Radio bleiben können. Es ist ja deine große Liebe, glaube ich, kann man so sagen.
Nach wie vor, deswegen sitze ich auch hier.
Und bist aber dann trotzdem zum Fernsehen weitergegangen.
Es war kaum zu verhindern. Es war damals so, dass ich natürlich öfter Anrufe gekriegt habe in meiner Sendezentrale da oben. Und eines Tages waren Siegfried und Roy am Telefon. Das waren damals die Stars in Las Vegas. Und dessen Schwester, Siegfrieds Schwester, war ja Nonne in der Nähe von Rosenheim. Und das war ein großer Fan von mir. Und die hat ihrem Bruder gesagt, du musst das für den Gottschalk tun. Dann hat der tatsächlich mich gesponsert. Und es war auch so, dass dann die Leute, die die Telespiele besetzt haben, im Auto gemeinsam unterwegs waren zur Abendstunde zwischen 8 und 9. Und damals haben die gesagt, der Gottschalk, der ist nicht schlecht, der im Radio, was der so vor sich hin faselt, ist lustig, dann nehmen wir den auch im Fernsehen. Und damit haben sie mir meine erste Fernsehsendung mir angeboten. Als ich dann im Südwestfunk meine Telespiele angefangen habe, musste ich wieder frei werden.
Es waren praktisch so zwei bewegbare Platten rechts und links vom Bildschirm.
Man versteht sie wieder, das ist ja das Interessante, dass diese komischen Telespiele, so schlicht sie waren, von Atari waren die, glaube ich, damals. Da hat ein Techniker im Südwestfunk eine Möglichkeit erfunden, die auf Sound umzustellen. Man konnte also durch den Sound am Telefon konnte man zwei so Schläger bewegen und konnte dann Tennis spielen per Telefon. Und als Gewinn gab es dann irgendwelche aufgezeichneten Songs von Reinhard May oder Sketche von Loriot zu gewinnen. Man konnte sich vorher was wünschen und wenn man richtig gespielt hat, wenn man gewonnen hat sein Spiel, wurde dann diese kleine Tape abgespielt. Man musste dann mit dem Topfdeckel so scheppern, um diesen Schläger nach oben zu bewegen. Das war das Einzige, was an dieser Sendung reizvoll war, dass man mitspielen konnte am Telefon. Aber Telefon im Fernsehen hat sich natürlich nicht durchgesetzt.
Aber es war ein Sprungbrett und hat sozusagen dir den Weg geebnet, bis hin letztlich zu Wetten, dass.
Es ging logischerweise so, dass ich, glaube ich, mit den Telespielen dann ins erste Programm gekommen bin. Ich bin dann auf dem Donnerstag gewesen und du konntest damals Telefonbücher vorlesen am Donnerstag und es haben dir trotzdem 12 Millionen Menschen zugeschaut. Da war Wim Tölke unterwegs gleichzeitig. Und ich werde nie vergessen, wie ich damals da stand und meine erste Sendung in der ARD, da gab es noch die Ansagerinnen, die saßen da, aufgeräumte, hochtupierte Damen saßen da und haben gesagt, wir wünschen Ihnen viel Spaß jetzt mit einem neuen Gesicht und einer neuen Sendung. Die heißt Telespiele. Und dann bin ich da rausgekommen mit irgendeinem grünen Polunder, wo ein J drauf war, wo ich den her hatte, weiß ich auch nicht mehr. Ich erinnere mich noch gut, dass ich ihn besaß. Also es war wirklich ich. Und dann habe ich tatsächlich die erste Sendung in der ARD gemacht. Und dann gab es bereits einen unterschriebenen Vertrag, der lag im Tresor des ZDFs, wo ich mich da committed habe, dass ich nach den Telespielen zum ZDF gehe. Es kam dann noch der Programmdirektor des Südwestrundfunks zu mir nach Hause, hat versucht, in einem Waldspaziergang mir das Du angeboten, wenn ich bei der ARD bliebe, und hat mir gesagt, er würde mich mit Gustav Knuth bekannt machen. Ein bekannter Schauspieler zu meiner Zeit damals, in den 70er Jahren. Hat alles nichts geholfen. Ich bin dann doch zum ZDF gegangen und habe dann sowas gemacht, alle 14 Tage am Samstagabend um 19.30 Uhr.
Wir hören jetzt Billie Eilish mit All the Good Girls Go to Hell und dann geht's in die Schlussrunde mit Thomas Gottschalk.
My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
Eins zu eins, der Talk ist hier. Das war Billie Eilish mit einem Song, der sich um Waldbrände in Kalifornien dreht. Dazu gibt es auch eine Geschichte von unserem Gast, von Thomas Gottschalk. Dir ist was abgebrannt.
Mir ist mein ganzes Haus abgebrannt. Also das war damals so, dass tatsächlich diese Waldbrände sind ja eine jährliche Plage, die über ganz Kalifornien hinweg braust. Und mir ist eine Mühle abgebrannt. Ich hatte damals diese Mühle mir ausgeschaut, gemeinsam mit meiner damaligen Frau. Das war in den 80er Jahren, als ich die Schnauze voll hatte von diesen ewigen Belästigungen, vor allen Dingen meiner Kinder. Es war halt so, dass man kaum Privatleben hatte und sich alle Yellow Press auf eingestürzt hat. Und ich habe diese Mühle mir angelacht. Das hat ein verrückter Engländer gebaut gehabt. Und mein Nachbar war Don Henley von den Eagles. Und ich habe dann gegenüber mein Gästehaus, das habe ich an Miley Cyrus verkauft. Und dadurch habe ich natürlich immer wieder Verbindung zu dieser Szene gehabt. Und das Haus von Miley Cyrus ist nicht abgebrannt. Da unten im Canyon dieses kleine Häuschen, allerdings von ihrem Verlobten. Das Haus oben ist abgebrannt und meine Mühle war auch, da war nichts mehr übrig. Wir hatten da eine riesige Wendeltreppe drin, die aus Metall war, die war nicht mehr vorhanden, die war weggeschmolzen. Man glaubt nicht, die hätte irgendwo liegen müssen, aber dieses Feuer war offensichtlich dann so stark, da war nichts mehr, das war nur noch eine Betonplatte. Die Versicherung hat gezahlt, worüber ich sehr dankbar war, und dann konnte ich das Grundstück obendrein noch verkaufen. Ich dachte, das Grundstück wäre mit abgegolten gewesen mit der Versicherungssumme, aber das Grundstück bleibt dir.
Du hast dir die USA hinter dir gelassen, bist zurückgekommen nach Deutschland. Was war der Gedanke?
Der Gedanke war der, dass natürlich die Deutschen mich nur mit der Legende haben in Amerika leben lassen, dass ich dort Gäste für meine Show akquiriere. Ich habe mir gedacht, wenn Madonna kommt, dann habe ich die irgendwo in New York auf der Straße getroffen, habe gedacht, Madonna, you have to come to my show, was nicht der Fall war. Meistens war es ein LP oder wenn die Leute aus Hollywood gekommen sind, war es immer ein Film, den sie promotet haben. Zu meiner Zeit kamen die noch und ich habe denen in Wetten das mehrfach gehabt.
Aber du bist nicht mehr in den USA. Der Grund?
Der Grund war, dass ich in Deutschland eigentlich alles habe, was ich zum Leben brauche. Und es ist nicht diese Sucht, erkannt zu werden oder letzten Endes berühmt gewesen zu sein, sondern es ist eine Art von Heimatgefühl, das man doch entwickelt, wo man sagen kann, hier versteht dich jeder. Und in Amerika habe ich mich ja immer wie ein Fremder gefühlt und habe nicht alles verstanden. Das amerikanische Gesundheitssystem zum Beispiel ist furchtbar. Das amerikanische Rechtssystem, dem traue ich überhaupt nicht über den Weg. Amerika ist nicht mehr das, was es mal war vor 20, 30 Jahren.
Verstehst du Amerika jetzt noch?
Ich verstehe Amerika insofern, als dass jeder das Recht hat, dort seine Stimme zu erheben und dummes Zeug zu erzählen. Was hier nicht mehr geht, siehe Gottschalk und sein neues Buch Ungefiltert, das ich an dieser Stelle nochmal anbringen darf.
Du kannst es nicht lassen.
Nee.
Also, ja, du hast eine lange Karriere dahingelegt mit Wetten, dass, und ich bin bei der Recherche nochmal drauf gestoßen, dass ja tatsächlich deine erste Sendung in Hof in Oberfranken war, in der Freiheitshalle.
In der Tat.
Also nicht weit weg von Kulmbach, wo du groß wurdest.
Da werde ich nie vergessen, der Hausmeister der Freiheitshalle, der in so einem grauen Kittel rumgelaufen ist, da hat mir vorher noch auf die Schultern gehauen und hat gesagt, doi, 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 Dommi, doi, 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 Dommi. Der Kellner in dem Restaurant der Freiheitshalle, der hat gesagt, der Elton John war gestern da, der hat den Wein nur halb getrunken, das war der teuerste Wein, den wir haben, ob ich den anderen halben Wein will. Damals hat man mich noch als bedürftig betrachtet und hat mir gesagt, wir haben dann das Nagerl vom Elton John für dich extra aufgehoben, kannst du haben.
Hat
der teuerste Wein waren, glaube ich, 20 Mark, ich habe alles genommen, na klar.
Ja, Wetten, das mit einer langen Geschichte, auch mit tragischen Geschichten. Was bleibt für dich von dieser ganzen Zeit, Wetten, dass... Das sind ja Sendungen gewesen mit 25 also Millionen Zuschauern.
Es ist ein Wahnsinn. Es gibt es heute nicht mehr. Und ich würde sagen, eine Wetten-Das-Show wie damals kriegst du auch gar nicht mehr hin, wo die Leute am Montag über das geredet haben, was man am Samstag im Fernsehen gesehen hat. Die Zeiten sind vorbei. Und deswegen ist es für mich auch nicht schlimm zu sagen, da hat sich was erledigt. Sowohl das Fernsehen hat sich erledigt, wie ich es kannte, als auch eine Figur wie ich hat sich im Grunde erledigt. Es ist das Nachklappern, was ich jetzt noch tue, dass ich sage, ich habe Erfahrungen gemacht, die ich gerne zum Besten gebe. Und ich habe was dazugelernt in dieser Laufbahn. Man hat ja als Fernsehmoderator die Chance, in Dinge reinzugucken, in die andere nicht reingucken. Ich bin in dieser Rolle sowohl in Leipzig gewesen, ich war aber auch im Weißen Haus, ich war im Bundeskanzleramt und ich war im Vatikan und ich war in England im Buckingham Palace. Also ich habe sehr viele Sachen gesehen, auf die ich aufgrund meines Berufes reingekommen bin, wo ich eigentlich gar nichts zu tun hatte. Das ist ein Glücksfall, den es heute so nicht mehr gibt.
Und du spürst ja bis heute, dass das was ausgelöst hat. Also ich habe den Eindruck gehabt, wenn man dich zum Beispiel sieht jetzt bei deiner Buchpräsentation, da stehen die Leute und eigentlich ist es so, da stehen 50 Meter lange Schlangen und es sind Leute, die irgendwie das Gefühl haben, du warst bei ihnen im Wohnzimmer.
Ich ernte die heute die Früchte meiner frühen Arbeit. Da sind Kinder geboren worden während meiner Sendung. Es sind Kinder gezeugt worden während meiner Sendung, mehr als geboren worden. Und das finde ich alles in Ordnung. Ich habe es ja darauf angelegt, bei den Leuten im Grunde genau der zu sein, als Geburtshelfer unterwegs zu sein.
Ein Geheimnis musst du uns noch verraten. Was ist eigentlich mit den Stars gewesen auf dem Sofa, den Amerikanern, die immer so schnell weg mussten? Sind die wirklich weg oder waren die dann einfach in der Hotelbar?
Nee, die sind wirklich größtenteils dann mit dem Privatflieger wieder weggeflogen. Und in den Käffern, wo wir gesendet haben, waren ja selten Flughäfen. Meistens war es in Lindau oder in irgendeiner
Esslingen.
Form. Esslingen, da müssten die dann mit dem Auto Böblingen. Noch bis zum Flughafen fahren und sind dann auf irgendwelchen wackeligen Pisten mit ihren Privatjets gestartet, sind dann nach Frankfurt geflogen, von wo aus sie heimgeflogen sind nach L.A. Ich saß ja manchmal im gleichen Flieger und ich habe neben Peter Falk gesessen. Manche erinnern sich noch an Columbo, denn ich saß auch mal neben der Angelina Jolie und dachte, mein Gott, hat die Frau dünne Arme.
Jetzt würde ich von dir gerne noch hören, was dich im Moment in deinem Leben glücklich macht.
Mich macht glücklich, dass ich der bin, der ich bin. Und es ist so, dass das Glück ist etwas, was man können muss. Man muss glücklich sein können. Es gibt Menschen, die nie glücklich sind, die immer irgendetwas finden, worüber sie sich beschweren können. Sei es, dass das Glas halb voll ist, sei es...
Elton John halb, zum Beispiel.
Ja, Elton John. Ich habe immer an den Kleinigkeiten meine Freude gehabt. Und Kleinigkeiten gibt es überall. Und wenn es ein Sonnenaufgang ist, der nichts kostet.
War das das Schlusswort?
Für mich ist jedes Wort, was du wählst, kann ein Schlusswort sein.
Danke, Thomas Gottschalk. Vielen Dank fürs Kommen.
Mach's gut.
Du auch. Unser Talk war das, mit Thomas Gottschalk nachzuhören als Podcast in der ARD Audiothek. Und wie gefällt Ihnen eigentlich 1:1 der Talk? Das wollen wir wissen. Sie würden uns helfen, wenn Sie sich Zeit nehmen und ein paar Fragen beantworten, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Da steht alles Weitere drin. Dauert nicht lang, hilft uns aber. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag wünscht Achim Bogdan.